Herzlich willkommen zum Podcast aus Locarno mit Lukas Förster und mir, Frederik Jäger. Wir wollen eigentlich mitten während dem Festival ein bisschen Revue passieren lassen, was wir bisher sehen konnten, sowohl neuere als auch ältere Filme, und beginnen mit den Filmen, die wir beide gesehen haben, davon mit Kosmos von Zulawski. Es ist ein Film, der nicht unbedingt von einer straighten Handlungsnacherzählung leicht wiederzuerkennen wäre. Aber er hat doch auch eine klare Storyline, und die sehr stark ist und die auf eine Weise sehr dominant ist, weil zwei junge Männer, die sich auch nicht kennen und sehr unterschiedlich sind, in ein großbürgerliches Familienhaus sich einmieten, um eine gewisse Zeit zu überbrücken und auch ein bisschen um zu fliehen aus ihrem Leben, und beginnen in Beziehung zu treten mit den mit dieser Familie und deren Bediensteten, und es gibt eine sehr prominente Detektivgeschichte, die sie versuchen zu lösen, selbst wenn das vielleicht, also es ist nicht ganz ein MacGuffin, aber es geht viel darum, Fragen zu beantworten, die sich eigentlich gar nicht wirklich stellen. Aber genau das ist irgendwie das Faszinierende, womit es anfängt, faszinierend zu werden, finde ich.
Ja, also es gibt irgendwie, man kann das vielleicht auch so sagen, dass man Fragen beantwortet, die man sich erstmal selber stellt, und dass die Frage, sich selber zu stellen, eigentlich wichtiger ist, als dass man eine Antwort darauf findet. Und diese Detektivgeschichte, auf die du ansprichst, die beginnt damit, dass sie schon, bevor sie in dieses Haus kommen, auf einem Waldweg einen erhängten Vogel sehen, also ein kleiner Vogel, der mit einer blauen Schnur an einem Ast befestigt tot baumelt. Und das fasziniert den einen dieser beiden jungen Männer sehr, und das setzt sich dann irgendwie in den Film hinein fort. Plötzlich werden andere Dinge aufgehängt, manche waren davor schon tot, wie ein Stück Holz, andere waren ebenfalls lebendig, irgendwann muss eine Katze dran glauben, und es ist irgendwie klar, dass das noch weiter eskalieren wird. Ist aber auch klar, dass das irgendwie eher ein Spiel mit Zeichen, mit Bedeutungen, auch mit Erzählung ist, als jetzt eine echte Detektivgeschichte in dem Sinne, dass man sagt, da ist etwas vorgefallen und jetzt hinterher kommen wir hin und schauen, was das war, und rollen diese Geschichte auf. Also es ist eher eine selbstgenerierende Detektivgeschichte, in der die Detektive praktisch die Spuren, die sie verfolgen, teilweise selbst legen oder etwas in die Welt reininterpretieren, was die Spuren nennen, was auch ganz absurde Geschichten, da gibt es auch ganz absurde Geschichten, dass sie sich überlegen, in welche Richtung zeigt der Stiel dieser Axt. Der zeigt doch in Richtung des Zimmers, in dem ein Mädchen wohnt mit einem roten Mund, mit einem sehr rot geschminkten Mund, der auch dieselbe Farbe hat wie der Stiel der Axt. Das muss irgendwas bedeuten. Das muss etwas bedeuten, weil wir wollen, dass es etwas bedeutet. Also das ist eher so der Modus, in dem diese Detektivgeschichte operiert. Das hängt auch zusammen mit der eigenartigen Sprache, die in dem Film sehr wichtig ist und über die du vielleicht als Französisch Sprechender besser Bescheid weißt als ich. Das ist ein sehr auffälliges Merkmal des Films.
Also es gibt vor allem nicht die eine Sprache. Also es ist so, dass die verschiedenen Figuren sich auch dadurch auszeichnen, dass jede so ihre eigene Sprache mit reinbringt und damit einerseits sicherlich auch verweist auf Ursprung, Milieu, vor allem weil die beiden jungen Protagonisten sind aus sehr unterschiedlichen Milieus, kommt der eine studiert Recht und der andere arbeitet für ein Modelabel, das irgendwie auch einen lustigen Namen hat, Ralf und irgendwie noch was.
Toni oder so, glaube ich.
Und die sprechen sehr unterschiedlich. Aber dann kommt vor allem durch den älteren Herrn, der sowieso vielleicht die großartigste Rolle dieses Films innehat, der inzwischen Ehemann von der Hausherrin, der Rentner ist und der ganz viel über Laute spricht. Also das ist oft eine Sprache, die einen Sinn nur dadurch gewinnt, dass die Laute an etwas erinnern. Und das sind das ist fast wie eine Form von Gesang, aber es ist auch eigentlich in der Nähe von der Kindersprache. Es ist schwer zu beschreiben.
Ja, ich glaube, es geht wirklich viel um so Sprachspiele. Also es geht auch darum, dass Wörter dann zu desintegrieren beginnen, ja, und sonderbare Endungen enthalten, die halt, wie du beschreibst, was Kindisches haben, aber dann auch irgendwie neue Verknüpfungen miteinander eingehen, die in der normalen Grammatik wahrscheinlich nicht möglich sind. Das alles verweist darauf, dass der Film Kosmos die Verfilmung eines Romans von Witold Gombrowicz ist. Ich kenne den Roman, ich kenne auch sonst leider nichts von Gombrowicz. Ich glaube, man hätte wahrscheinlich es ein bisschen leichter erstmal mit dem Film, wenn man ein bisschen vertraut ist. Es ist weniger mit der Handlung des Romans, weil also die Handlung des Films ist relativ, also die manifeste Handlung des Films, sowohl die Liebesgeschichte als auch die Detektivgeschichte, kann man halbwegs nachvollziehen. Aber den eigenartigen Umgang mit gerade Sprache, aber auch manchmal mit Körpern, also zum Beispiel wie die Schauspielerkörper in ihre Einzelteile zerlegt werden, gelegentlich von der Kamera, das ist etwas sehr Eigenes, wo ich vermute, dass da vieles davon auch literarischen Ursprungs ist, ohne dass der Film irgendwie ja sich selbst als Literaturverfilmung ausstellt. Also er bleibt dabei erstaunlicherweise immer sehr filmisch, sehr beweglich in dem, was er mit der Kamera und auch mit der Tonspur macht. Es gibt zum Beispiel auch der Umgang mit Musik, finde ich wirklich toll. Es gibt immer wieder setzt so wie aus dem Nichts so, wie will ich es beschreiben, als Qualitätskinomusik. Also so ein bisschen gediegene, flächige Streichermusik ein, die dann aber auch wieder von einem Takt auf den anderen komplett verschwindet. Also das sind immer so Blöcke, die da reingeworfen werden, dann sind sie wieder weg und dann beginnt wieder was anderes. Und das passt auch, wie gesagt, zu diesen Sprachspielen, die auch irgendwie viele popkulturelle Referenzen ja komischerweise auch einfließen lassen, die sicher nicht im Roman vorkommen können, weil sie sich zum Teil auf Sachen beziehen, die jüngeren Datums sind als das Erscheinungsdatum. Zum Beispiel gibt es irgendwie Hinweise auf die Spielberg-Verfilmung von Tim und Struppi, wo Spielberg dann zu Spielblurk wird. Und das setzt sich dann aber auch fort in der große Regisseur Ingmar Blörkmann. Also das sind alles so, es ist natürlich auch irgendwie Vertrashung von allem, was so rumschwirrt, aber es hat irgendwie dabei ein System und ja, ich bin wirklich begeistert von dem Film und es ist schwierig, das, was daran interessant ist, nach einmal sehen zu erfassen, glaube ich.
Ein Film, der auf jeden Fall Lust darauf macht, ihn nochmal zu sehen. Was für mich auch damit zusammenhängt, dass diese, also es gibt ja ganz vieles, was absurd wirkt, was irgendwie verschoben ist, aber auf eine Art und Weise, die trotzdem immer den Gegenstand, das Begehren der Figuren, deren Lust, deren Spaß ernst nimmt. Also es ist nicht so, dass dadurch irgendwie deren Beweggründe quasi ins gleiche Absurde gehen würden, sondern es ist nur, das Leben an sich ist absurd und gleichzeitig ist aber das, was alle Protagonisten damit machen, immer noch extrem wichtig und hat auch so eine Dringlichkeit, aber eben eine verspielte Dringlichkeit. Und es geht nicht um die jeweilige Handlung, aber es geht, also die Motive und so dürfen sehr stark aufgeladen bleiben. Also die sind, ich glaube, dass der Film auch daraus so eine große Stringenz dann bekommt oder so eine, also es ist ja ein Film, der irgendwie auch immer wieder zerfällt, also in irgendwie einzelne Szenen. Also es gibt so Szenen zum Beispiel, also das meiste spielt in diesem Haus und in einem Garten, aber es gibt dann sowohl später einen Wechsel der Szenerie, aber auch zwischendurch gehen die an den Strand und man ist plötzlich auch in so einem in so einem Setting, das den Film wieder komplett wechseln lässt, wo man am Anfang irgendwie von den Dynamiken der Figuren ein bisschen im Boulevardtheater war, auch mit Sabina Sema und der extremen Hysterie, die mit der der Film gleich einsetzt, ist man dann plötzlich auch in so Szenen, die einen beinahe dokumentarischen Charakter haben, wo die Natur, aber auch irgendwelche Statisten plötzlich interagieren und ihr Ding machen, und das darf dann in dem Moment genauso eine Rolle haben und eine genauso große Bedeutung wie andere Dinge, die stärker in die Handlung eingebettet sind. Also der ist sowohl irgendwie so, geht er in so Seitenpfade, und trotzdem bleibt der für mich unheimlich eins.
Ja, er hat halt diese, was du beschrieben hast, diese Hysterie. Also ist der Film selber hysterisch in seinen Schnittmanövern zum Beispiel. Es gibt sehr viele so Montagesequenzen, die irgendwie ein bisschen die Handlung rekapitulieren. Zum Beispiel diese Detektivgeschichte wird immer wieder gezeigt. Die einzelnen Schritte, die das unternommen hat, das kommt immer wieder, wird immer wieder wiederholt. Eigentlich, ich glaube, es wird immer wieder wiederholt, weil es so wenig Sinn ergibt. Deshalb muss es immer wieder wiederholen, um das irgendwie zu plausibilisieren. Aber auch jede einzelne Figur ist hysterisch. Also das setzt sich, und zwar auf unterschiedliche Art. Also Azema zum Beispiel friert immer mal wieder ein, mitten in der Bewegung. Dann wird gesagt, ja, wenn sie sich zu sehr aufregt, dann passiert das halt mal. Da müssen sie sich mit abfinden, das geht auch wieder vorbei. Der von dir schon erwähnte Ehemann von Azema, der von dem großartigen Jean-François Balmer gespielt wird, hast du ja schon beschrieben, der ist auch für mich die größte Entdeckung des Films, wegen seinen Sprachspielen, wegen seiner wirklich völlig verworrenen Schrulligkeit, aber auch vielleicht die nominelle Hauptfigur, also einer der beiden Jungen, erst wird gesagt, dass er ein abgebrochener Jurastudent ist, aber später stellt sich heraus, dass er auch ein Schriftsteller ist und wahrscheinlich noch ein paar andere Dinge nebenbei. Der beginnt manchmal in so ganz...
Er tippt auch die ganze Zeit auf dem Laptop.
Ja, genau. Und der beginnt dann auch, und er trägt den Namen Witold, was auch auf den Ausdruck der Romanvorlage verweist. Und der beginnt manchmal in so ganz komischen Stimmen zu sprechen, mit so... mit so einem verzerrten Organ. Ja, das setzt sich fort. Auch die Frau, in die er verliebt ist, die ist auf den ersten Blick ein bisschen normaler. Die ist erstmal nur so eine erotische Attraktion, zu der er sich hingezogen fühlt. Aber mit der Zeit merkt man, dass auch die irgendwie einen Rat ab hat. Und es gibt noch eine andere Frau, deren wichtigstes Merkmal, muss man so sagen, auch vom Film her, eine Narbe am Mund ist, auf die der Film dann auch sonderbar fixiert ist, in Großaufnahmen und so weiter. Ja, das ist einfach ein sehr eigenwilliger, hysterischer, auch irgendwie auf eine sonderbare Art übersexualisierter Film, der mich wirklich ziemlich umgehauen hat. Es ist sicher nicht der Film, den man von Schulowski erwartet hätte, nach 15-jähriger Pause. Aber gleichzeitig kann man auch nicht so richtig sagen, was er stattdessen ist. Also ich habe auch mal überlegt, an was erinnert mich das im gegenwärtigen Kino oder überhaupt. So eine Assoziation, die ich hatte, schon allein wegen Azema, wären das Spätwerk von Alain René, was sicher ein bisschen... Da gibt es ein paar Parallelen in der Art, wieder eine populäre Form, also in dem Fall das Boulevardtheater vielleicht aufgegriffen und irgendwie schon auch avantgardistisch transformiert wird. Und gleichzeitig macht er doch ganz andere Sachen noch. Das ist auch irgendwie fast so Slapstick, Louis de Finesse-artige Sachen sind da drin. Und dann eine Assoziation, die ich noch hatte, war, dass gerade die jüngeren Mitglieder des Casts, also diese beiden jungen Männer, aber auch die beiden Frauen, auf die sie irgendwie so ein bisschen fixiert sind, die sehen eigentlich aus wie in Twilight oder so. Die würden da gut reinpassen, finde ich. Also das sind irgendwie so diese ein bisschen blassen Gestalten, die irgendwie so ihre romantische Fixierung ausagieren die ganze Zeit. Das irgendwie ist es auch ein Teenie-Vampir-Film versteckt in Kosmos. Da ist wirklich alles drin.
Mit Alain René hat er auch ein bisschen die gemeinsam, dass er das dass er die eigenen Inszenierungsmethoden auch zum Teil ausstellt. Also vor allem gegen Ende wird es immer dominanter. Ist aber ein Film, der ja vielleicht auch das mit René, mit den späteren Renés jedenfalls gemeinsam hatte, so eine große Bescheidenheit und gleichzeitig Inventivität. Also dass er irgendwie sehr filmisch ist, ohne dafür die klassischen filmischen Wege beschreiten zu müssen. Also er kann aus kleinen Motiven und auch aus der Sprachlichkeit unheimlich viel herausholen, was eben dennoch zu einem genuinen filmischen wird.
Sollen wir zum nächsten?
Wir können die Gelegenheit einfach nutzen, um zu Chant d'hiver von Ottar Joceliani überzugehen, einem anderen großen Highlight von Locarno in diesem Jahr. Ein Film, der von Plansequenzen und von der Verbindung von Unverbundenem lebt. Irgendwie, oder vielleicht wird es dadurch Verbundenes. Jedenfalls fällt es mir nicht ganz leicht, den Film vor allem auf die sehr, sehr deutlichen Motive zu interpretieren. Also ich habe erstmal Schwierigkeiten, vor allem mit den, es gibt zu Beginn, das ist quasi so wie eine Vorgeschichte, gibt es drei Stationen und man verbleibt dann bei der dritten. Die erste Station ist irgendwie in der Französischen Revolution, in der sogenannten, unter dem Terrorregime der Französischen Revolution, als alle möglichen Gegner der Revolution irgendwie ermordet wurden. Und da kommt auch jemand unter die Guillotine. Und dann sind wir in Georgien und das weiß ich nicht genauer zuzuordnen, außer dass da eben Panzer und Tanker irgendwie durch die Gegend fahren und Soldaten am Rauben sind und am durch die Häuser laufen und alles Mögliche an sich reißen und auch noch von einem anderen Soldaten irgendwie getauft werden am fließenden Band, und dann finden wir uns irgendwie in der Pariser Gegenwart wieder, wo es hauptsächlich um die Anwohner eines Gebäudes geht, eines Hochhauses, die auf verschiedene Art und Weise in illegale Aktivitäten eingebettet sind, aber auch in fantastische Aktivitäten. Und das geht irgendwie Hand in Hand. Und es gibt irgendwie die ganze Zeit Verbindungen über Figuren, die beobachtet werden und versuchen sich diese Gegenwart im Verhältnis zu Recht und Ordnung und Kunst zu erschließen.
Ja, das ist wirklich ein sehr schwer zu beschreibender Film. Vielleicht eine Szene, die du schon erwähnt hast, macht es vielleicht ein bisschen deutlich, ein paar Sachen, die er macht. Du meintest, dass in dieser zweiten Station in dem Kriegsgebiet, da werden die Soldaten getauft von jemandem, der zuerst aussieht wie ein Priester, also wie ein orthodoxer Priester, nehme ich an. Dann geht er in ein Zelt, zieht die Priesterrobe ab, man sieht, dass er von oben bis unten tätowiert ist, und er zieht die Soldatenkluft an und geht dann raus und ist offensichtlich einer von den Jungs und vielleicht sogar der Anführer oder so. Und das war dann aber auch schon alles, was diese Episode besteht. Also es ist, dann geht es sofort zu was anderem über. Und solche fließenden Übergänge, die mal auf so kleinere Pointen rauslaufen, meistens aber eher überhaupt nicht, die gibt's die ganze Zeit. Und gerade am Anfang vom Film denkt man fast, dass das alles völlig unzusammenhängende Mini-Episoden sind, die ja so nach einem und dann Prinzip aneinander reiht, mit oft sehr willkürlichen Verbindungen, dass zum Beispiel ein Golfball von A nach B geschlagen wird und dann schaut man sich halt an, was an der Stelle passiert, an der der Golfball landet. Wenn er woanders hingeschlagen wäre, könnte man sich denken, würde was anderes passieren. Und erst so ganz langsam mit der Zeit wird klar, dass es schon einen größeren Zusammenhang gibt, zumindest in dieser Pariser Episode, in dem diese Figuren stehen. Also einerseits wohnen sie zusammen in diesem Haus, aber es gibt dann auch noch so biografische Verschränkungen. Zum Beispiel gibt es zwei ältere Herren, die miteinander befreundet sind und die im Laufe des Films so ein bisschen nicht direkt zu Hauptfiguren werden, aber schon zu den beiden wahrscheinlich wichtigsten Figuren, die mit den meisten anderen Figuren irgendwas zu tun haben. Und also dann im Lauf der Zeit, wenn sich alle, also kommt dann auch langsam, bekommen dann auch eine Biografie noch dazu, sie waren mal irgendwann in dieselbe Frau verliebt. Aber das sind wirklich alles Sachen, die erst ganz spät im Film auftauchen und auch so ganz zentrale Verbindungen eigentlich zwischen den Figuren werden manchmal erst 10 Minuten vor Schluss geknüpft. Also 10 Minuten vor Schluss merkt man plötzlich, dass ja, sollte man jetzt nicht. Ja, ich habe es auch schon wieder vergessen, muss ich gestehen. Das ist eben auch das Interessante in dem Film, dass der Film überhaupt nicht erstmal keine Entscheidung trifft, was ist Hauptsache, was ist Nebensache, welche Beobachtung ist wichtig, welche ist unwichtig. Erst einmal ist alles, was er in den Blick nimmt, wichtig. Und wenn sich eine Beobachtung nicht fortsetzt, heißt das nicht, dass es deswegen unwichtig ist. Ich denke, das ist dann wieder ein wichtiger Punkt in dem Film, dass er irgendwie so eine Idee von, ja, das ist doch schon mal eine demokratische Idee, finde ich, dass man überall hinkriegen kann.
Es geht, glaube ich, ganz stark um die, um so klassischen Hierarchien entgegenzutreten auch, weil ein Strang des Films, das ist, wie gesagt, einer von vielen, aber für mich in der Wahrnehmung schon wichtiger ist, dass eine ganze Reihe an Figuren Obdachlose sind, die immer wieder irgendwie ins Bild kommen und die auch Geschichten haben, und dass man einem von dem dann auch folgt, wie er ein Haus herrichtet. Aber er richtet dieses Haus her dadurch, dass er es beklebt und dass er irgendwie das für den Empfang einer Frau vorbereitet.
Ja, und gespielt wird er von Mathieu Amalric, der mit Abstand größte Star in dem Film, der aber in einer ganz kleinen Nebenrolle eigentlich nur auftaucht. Das ist auch, würde ich sagen, das gehört auch zu dem Film, dass er somit...
Das ist eigentlich schon fast eher eine Statistenrolle, also es ist, aber so, in so einem Verhältnis steht der Film nicht zu seinen Figuren, aber es ist erst einmal eine fast stumme Rolle, und es ist eine, die irgendwie ja mal ins Bild gerät und dann tut sie gerade was und dann ist sie auch wieder raus, und ich meine, er sticht schon ein bisschen heraus, finde ich, er kriegt nicht irgendwie eine Rolle im Verhältnis zu seiner Bekanntheit oder sowas. Es ist auch nicht ein klassisches Cameo, sondern er muss dann schon irgendwie auch noch was tun und wird dann auch ein bisschen verfolgt.
Ja, wenn man erstmal nochmal bei der eher formalen Ebene bleibt, das ist ja erwähnt, also nicht nur seine Rolle ist stumm, sondern weite Teile des Films kommen ohne Dialog aus. Und es geht sehr oft im Film eher um so, ja, Ereigniskaskaden. Jemand schaut jemand an, läuft jemand hinterher, übergibt einen Gegenstand, dann passiert mit dem Gegenstand was anderes. Also der Film über weite Strecken wird nicht nur Sprache, sondern fast auch irgendwie menschliches Handeln ein bisschen dezentriert. Und es geht eher um so einen Ereignisfluss, der sich nicht an einzelnen Subjekten festmacht, sondern der durch Menschen, aber auch durch Gegenstände, durch Häuser und so weiter durchfließt. Und ja, dabei bleibt der Film trotzdem irgendwie zutiefst humanistisch, weil er trotzdem einen Begriff davon hat, was der Mensch mit der Umwelt macht und wie das interagiert. Aber es gibt eben nicht diese starke Zentrierung auf handelnde Individuen. Das ist, glaube ich, man merkt erst, wenn man diesen Film sieht, wie sehr doch fast alle anderen Filme das machen. Also wie sehr fast alle anderen Filme darauf angewiesen sind, auf so einen starken Begriff von Individualität, Innerlichkeit und so weiter. wenn man eben einen Film sieht wie den, der das überhaupt nicht macht. Das ist schon auffällig.
Ja, und es geht nicht nur darum, also natürlich selbstverständlich irgendwie so psychologischen Realismus hinter sich zu lassen, aber das tun auch andere Filme, sondern es geht halt noch stärker darum, dass es sowas wie einen Gesellschaftskörper gibt und dass die Handlungen von den verschiedenen Figuren und Menschen und Leuten, die da irgendwie rumstehen, dass die in einem Gesamtzusammenhang stehen, dass die irgendwie, dass die immer auch aufeinander reagieren und dass die halt dadurch geformt werden, dass sie in diesem Raum sind und dass die in diesem zeitlichen Kontinuum irgendwie stecken. Und natürlich gibt es da auch so ein Verhältnis zu einer Frage von Staat. Also das spielt neben diesem eben demokratischen, humanistischen Aspekt gibt es noch die Ebene des Staates, der Repräsentanz durch Polizei. Das ist aber auf eine Art und Weise auch eingebettet, einmal über Humor, würde ich sagen. Also dass die Polizisten auch Figuren sind, die irgendwie genauso in so einem Kontinuumsfluss agieren und dass sie auch die eine Figur, die irgendwie die Ordnung am meisten repräsentiert, so ein kahlköpfiger Typ, der ist, wird schon eher slapstickhaft inszeniert und mit dem darf auch entsprechend unwirsch umgegangen werden.
Ja, der nimmt auch ein sehr interessantes Ende. Ich würde allerdings sagen, das mit der Polizei ist schon ein wichtiges Motiv im Film. Und ich würde auch sagen, dass da der politische Kern des Films, das ist offensichtlich ein sehr politischer Film, ja. Dass der da besonders deutlich wird. Also ich würde schon sagen, dass die Polizei ein bisschen eine Sonderstellung hat und dass sie vielleicht doch nicht ganz Teil dieses Flusses ist, weil wenn die Polizei, es gibt wirklich mehrere Szenen in dem Film, in dem die Polizei kommt und einfach alles wegräumt. Also einmal räumt sie so einen obdachlosen Zeltstadt. Einmal räumt sie nur ein Auto, in dem auch zwei Obdachlose leben. Dann gibt es noch ein, zwei andere Szenen so, und das sind wirklich radikale Szenen. Da gibt es dann auch kaum noch Handlungsmöglichkeiten, wenn die Polizei wirklich mit auch in richtiger Montur, mit Schildern und Schlagstöcken und so weiter aufmarschiert. Also es ist schon klar, dass die Polizei irgendwie schon auch der Feind ist. Oder nicht, also jetzt nicht in dem Sinne, dass jeder einzelne Polizist ein Feind ist, aber dass das System der Polizei etwas ist, was der Idee, die der Film von Mitmenschlichkeit und von sozialen Interaktionen entwickelt, dass die dem entgegensteht und ein anderes System verkörpert. Und in dem Sinne ist das vielleicht eher ein anarchischer Film als ein liberal-demokratischer. Und ja, das fand ich schon auch interessant. Das setzt sich auch ein bisschen, die Soldaten in dieser zweiten Szene sind ja ähnlich. Die werden eigentlich stärker individualisiert als die Polizisten, interessanterweise.
Bin mir auch nicht ganz sicher. Also ich verstehe zwar, dass so irgendwie die Polizisten so als auch ein bisschen als Gegensatz zu den anderen begreifst, also weil sie tatsächlich so ein Verhältnis zur Handlung haben, aber ich sehe die nicht wirklich anders inszeniert als jetzt, also natürlich die interessanteren Rollen sind die Rollen der Diebe, der Anwohner dieses Hauses, der Leute, die irgendwie lieben, Kunst machen, die irgendwie Bazookas gegen antike Bücher tauschen. Die haben alle viel mehr, was viel Interessanteres irgendwie zu erzählen, auch ein lebhafteres Verhältnis zu ihrem Umfeld und zum zum Raum, aber andererseits finde ich, dass die Polizisten schon auch als so eine Form von Dynamik und als Kollektiv inszeniert werden und nicht und da auch keine, also der Film hat so eine interessante Tonalität, die gleichzeitig vergnügt und irgendwie Der Film hat schon auch was sehr Trauriges, aber es ist so, es wird alles auf so ein, ja, es wird alles irgendwie auf eine Ebene oder auf eine Form von Fluss reduziert, und ich sehe da nicht, dass die Polizisten da wirklich heraustreten würden. Und eigentlich finde ich, glaube ich, ist auch das eher, also so werde ich auch eher aus dem Film schlau, dass es quasi, dass die Polizisten in einem ähnlichen Verhältnis stehen zu, ja, zu diesem Raum.
Ja, sie stehen sich ja nicht außerhalb. Das ist richtig. Und das wäre auch nicht im Sinne des Films, weil dann wäre ja irgendwie auch die, gäbe es keine Hoffnung mehr, dann wäre irgendwie das Spiel aus, geht immer wieder neu los, auch nachdem die Polizisten gekommen sind, setzt sich, also dieser Ereigniskaskaden, Gedankenkaskaden auch, die setzen sich ja dann wieder fort, und zwar eigentlich mit unverminderter Geschwindigkeit. Ja, und es ist ja, es soll jetzt eh nicht so der Eindruck entstehen, als wäre das irgendwie ein einfaches Modell, also hier die Macht mit Polizei und Staat und da die Clochards und dazwischen ein paar Bürger. Das gibt immer wieder so, es geht dem Film eigentlich viel mehr darum, so Übergänge zu zeigen, also auch Uneindeutigkeiten in diesen Verhältnissen. Zum Beispiel eben diese beiden alten Männer, die so ein bisschen also ins Zentrum des Films rücken mit der Zeit, und wo man vielleicht auch sagen kann, die sind ungefähr im Alter von Joseliani selber, und vielleicht reflektiert er sich da ein bisschen selbst mit. Es wird auch gezeigt, dass die beiden selber also respektable alte Herren sind eigentlich, auch mit einer Vergangenheit, die irgendwas mit Macht und Politik zu tun hat. Der eine trägt einen Orden, der andere so eine Schärpe. Aber
wobei die sich über sowas gerade auch lustig machen.
Ja klar, sie machen sich selber drüber lustig, und es ist klar, dass sie sich jetzt in ihrer jetzigen Gegenwart eher zu den Obdachlosen hingezogen fühlen, die vor ihrem Haus leben. Und das, also das beschreibt vielleicht auch so ein bisschen die Position, aus der heraus der Film erzählt. Also es geht eben nicht darum, irgendwie so eine Einige mit seiner Solidarität mit den Schwachen gegen alles, was oben steht oder so, sondern es gibt so starke Verschränkungen. Es kommt auch noch so ein Landhaus ins Spiel irgendwann, in dem eine Frau gepflegt wird, wenn ich das richtig verstanden habe, mit der die beiden alten Männer früher mal was zu tun hatten. Das ist ein sehr aristokratisches Setting, ist auch nicht irgendwie einfach nur vorgeführt wird oder über das man sich nur lustig macht, sondern es wird auch ernst genommen, auch in dem Habitus, der da gepflegt wird und der irgendwie auch wieder ein eigenes Weltverhältnis ist. Das ist wirklich ein sehr, sehr reichhaltiger Film. Und auch bei dem Film habe ich mir überlegt, ich kenne von Joseliani nur zwei ältere Filme, die aus den 60er Jahren sind. Und ich erkenne da viel wieder, gerade von den formalen Operationen mit den Plansequenzen und auch dieser Dezentrierung der menschlichen Handlung, der Subjekte und so, das ist alles schon in älteren Filmen angelegt. Aber ich habe auch an andere Sachen denken müssen. Zum Beispiel, ich glaube, es ist einer der beiden Alten, wird von Pierre Taix gespielt, einem französischen Slapstick-Schauspieler und auch Regisseur. Und das Slapstick-Kino ist sicher eine Referenz dafür. Also gerade Taix oder auch Tati, also das französische Slapstick-Kino, in dem es ja auch irgendwie viel um die Dingwelt geht, die oft wichtiger ist, deren Absurdität oft wichtiger ist als irgendwie die menschliche Handlung. Und ich habe sogar überlegt, dass einige Aspekte haben mich sogar an Stummfilmkino erinnert, für Yard-Serials zum Beispiel. Es gibt bei Joseliani gibt es zum Beispiel auch im Hintergrund Verschwörungen, die nie wirklich aufgedeckt werden, aber die irgendwie auch die Figuren motivieren. Seltsame Waffenhändler treiben ihr Unwesen. Ja, solche Geschichten. Also da steckt wirklich auch viel, ich glaube auch wirklich viel französische Filmgeschichte in dem Film, obwohl das ja natürlich ein Exzellent ist.
Weil er schon einige Zeit in Frankreich lebt. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Film, der irgendwie, also für mich sehr eingängig ist und gleichzeitig ja so seine Eigenheiten behält und seine Verwunderung über das, was er vorfindet, finde ich, irgendwie so die ganze Zeit miterzählt. Also es ist es hat etwas freudvolles, anarchisches, aber eben auch sehr sehr bewusstes für dieses Hingucken. Und deswegen ist es auch ein Film, der gleichzeitig irgendwie diese also bei mir ein großes Lustgefühl, aber dann auch ein Unwohlsein gleichzeitig auslöst.
Ja, ich finde, was der Film auch schön macht, ist, dass er irgendwie, also dass Yossel Jany, wenn ich jetzt denke, er ist ja, glaube ich, jetzt um die 80, dass er auch auf eine interessante Art irgendwie sein Alter reflektiert. Der Film spielt zwar in der Gegenwart, aber es steht wahnsinnig viel altes Zeug rum. Also in allen Wohnungen steht altes Zeug rum. Die meisten
viele
Leute...
Viele Totenköpfe.
Es geht eigentlich die ganze Zeit um Tod auch mit. Also jetzt nicht im Sinne von wir warten auf den Tod oder so, aber das wird immer mitreflektiert. Und auch, also selbst die jungen Leute sehen jetzt meistens nicht so ganz zeitgemäß aus in der Kleidung und so weiter. Also der hat irgendwie auch ein bisschen was Altmodisches, obwohl es auch Handys gibt und alles Mögliche. Aber er macht irgendwie keinen Hehl darum, dass ihm in gewisser Weise das Alte, jetzt so sagen wir mal Mitte des 20. Jahrhunderts vielleicht, dass eben die Welt von da ein bisschen näher ist und dass er irgendwie auch die Überreste dieser Welt in der jetzigen, dass er diesen Überresten nachspüren will, ohne dass er deshalb irgendwie nostalgisch würde. Das ist er nämlich überhaupt nicht. Das finde ich wirklich auch toll an dem Film, dass er irgendwie so einen Begriff vom Alten behält, ohne da irgendwie ja so sentimental zu werden. Das ist er ist ein völlig unsentimentaler Film. Das ist wirklich erstaunlich. Er ist auf jeden Fall auch, ja, also das ist jetzt irgendwie auch sonderbar, dass wir jetzt hier über diese beiden Filme von den beiden alten Meistern reden, aber das sind wirklich für mich schon unter den neuen Filmen, die ich hier gesehen habe, die beiden lebendigsten.
Ja, die haben was unheimlich Eigenes und Freies, und ich finde, man muss sich auch dagegen nicht versperren und irgendwie dann unbedingt was im Nachwuchskino irgendwie das Beste suchen, wenn es so ist, wie es ist. Also.
Ja, also ich würde nicht unbedingt sagen Negativbeispiel, weil so schlecht ist der Film nicht, aber so ein Film, an den ich dann irgendwie denken muss, ist auch ein Wettbewerbsfilm, James White von Josh Mond, glaube ich. Mhm. Das ist ein amerikanischer Indie-Film, an sich gut gemacht, hat einen tollen Hauptdarsteller, erzählt auch mit einiger Empathie eine einfache Geschichte, was eigentlich auch nicht gegen ihn spricht, natürlich, über einen Sohn, der seine Mutter pflegt und selbst auch, also seine Mutter ist krebskrank, und schon nah am Tod. Er selber hat auch psychische Probleme, die zum Teil mit dieser Geschichte seiner Mutter zu tun haben, aber zum Teil auch sicher nicht darauf reduzierbar sind. Es geht dann auch um seine Eskapaden, um das Nachtleben, dass er sich stürzt und so weiter. Und das ist alles irgendwie technisch gut gemacht, gut gespielt, zumindest von ihm sowieso. Aber es bleibt alles auf eine Art, einerseits brav, aber das kann man immer schnell sagen, was halt auch sehr kontrolliert. Also es ist irgendwie klar, jede Aktion muss eine Konsequenz haben in dem Film. Und das ist, und zwar eine eindeutig bestimmbare. Und das ist eben bei Schalowski und Yossel Jany komplett anders.
Ja, also für mich ist James White einfach so ein extrem slicker Film. Also der ist auf irgendeine Art und Weise, ich weiß nicht genau, ob das stimmt, wenn man so einem Film so eine starke Intentionalität unterstellt, aber der für mich glaubt er zu sehr an seine Bilder und irgendwie an irgendwie so eine Form von Geschlossenheit von einem filmischen Universum und von so einem, ja, von so einem es ist letztlich eine, es ist schon eine amerikanische Form, aber es ist schon irgendwie eine Form von psychologischem Realismus, von irgendwie so einem Bedürfnis, was in den Gesichtern irgendwie zu erkennen und dass die irgendwie uns, dass die irgendwie, ja, so, da geht's halt so um Schicksale und um Aufarbeitung und um irgendwie einen Versuch, irgendwie die inneren Dämonen zu bekämpfen. Und das ist zum Teil ist es, finde ich, unheimlich gut gelöst. Also es gibt, der Film hat schon was, der hat oft eine, also jedenfalls in einigen Momenten sehr ökonomische Erzählweise, der hat einen starken Darsteller, den ich vorher nicht kannte, der glaube ich Musiker ist oder jedenfalls irgendwie noch einen anderen Beruf hat und da geht's schon auch um eine Form von ja, sehr präsenter Körperlichkeit, aber auf eine Art und Weise für mich letztlich nicht, da geht es eigentlich nicht um Reibungsflächen, sondern eigentlich, wenn Reibungsflächen, dann immer nur, die müssen irgendwie innerdiegetisch, irgendwie innerhalb der Handlungen gelöst werden. Also für mich ist da fehlt für mich so eine Form von Freiheit. Es geht irgendwie ums Schließen, ums irgendwie Abdichten.
Ja, der Hauptdarsteller, habe ich gerade nachgeschlagen, heißt James Abbott. Und ich kannte ihn aus der ersten Staffel Girls. Da spielt er den Boyfriend von einer von Lenas Freundin, Hannas Freundin. Und der hat so einen, also den mochte ich wirklich sehr, der hat so ein weiches Gesicht, ist schon so ein Schönling mit weichem Gesicht. Der behält da irgendwie was Unlesbares darin. Während die Mutter, seine Mutter, da merkt man, wenn ihre Szenen kommen, dass da irgendwie, da ist mehr Technik in ihrem Spiel. Sie will Effekte erzielen durch, ja, bestimmte Schauspielintensitäten. Das muss man jetzt auch nicht verurteilen. Das ist was manchmal auch funktioniert in mancher Art von Film. In James White, der, wie du beschreibst, da ein bisschen zu hermetisch alle auf der sicheren Seite bleiben will, funktioniert leider nicht immer, finde ich. Ja, aber das ist jetzt kein Film, der mich irgendwie geärgert hat. Ich hätte mir sogar ganz gerne angeschaut. Aber ich glaube nicht, dass ich in 1-2 Monaten noch viel erhalten werde davon.
Ja. Ist auch kein Film, der mich geärgert hat. Es ist eher so, wenn man jetzt irgendwie so aktuelle Filme nebeneinander stellt und dann sieht irgendwie, dass die älteren Regisseure für uns jetzt die lebendigsten sind, dann hat das, glaube ich, auch was damit zu tun, dass eben manche, nicht alle, aber eben schon auch hier immer wieder Repräsentanten sind von einem Kino, das sich eben sich eben nicht so viel traut. Also dass deswegen kein das irgendwie, ja, so ein für mich eher falschen Begriff von Kino hat. Also irgendwie gibt's da so, da ist das Medium irgendwie nicht, das Medium kann für so viel mehr und so viel irgendwie für letztlich so was Pathetisches wie irgendwie, dass man so ein Interesse an Erkenntnissen hat. Es geht nicht darum, dass man irgendwie Erkenntnisse irgendwie nur, also dass man irgendwie nur, also dass man vielleicht etwas entdeckt dadurch, dass man erst einen Film macht und nicht, dass man irgendwie bereits alles vorher weiß. Also das ist irgendwie so für mich sehr unterschiedliche Formen von Kino und es ist, man darf alles machen, aber es ist einfach nur das, was mich dann letztlich ziemlich schnell langweilt. Es gab auch einen deutschen Nachwuchsfilm hier. Nachwuchsfilm ist vielleicht nicht ganz der richtige Begriff, aber es gibt einen deutschen Independent-Film, der hier gezeigt wurde. Der Nachtmahr heißt der. Und das ist ein Film von einem Regisseur, der sich den Künstlernamen Akis gegeben hat. Achim Bornhack heißt er eigentlich und der hat auch schon Filme vorher gemacht. Der hat einen Uschi Obermeier Biopic gemacht, Das wilde Leben heißt der. Und dieser Film ist allerdings aufgrund von eben fehlendem Willen der Unterstützung komplett ohne Fernsehen und Förderung entstanden. Das ist ein Film, der auf jeden Fall was ausprobieren will. Also es ist ein, ich habe große Sympathien für den Film, selbst wenn mein Erlebnis direkt vom Film vielleicht nicht so ganz dem entspricht, wie ich es nacherzählen möchte. Aber der Film ist halt, es ist ein Teenie-Horrorfilm, Monsterfilm auch, der ein finde ich ziemlich großartiges Wesen reinsetzt in den Film, das irgendwie so ein psychologisches Wesen ist, das irgendwie das Unterbewusstsein von einem 17-jährigen Mädchen infiltriert und vielleicht auch repräsentiert und es ist irgendwie so, es beginnt als Horrorfilm mit so einem mit auch so einer, in vielen Stellen am Anfang des Films gibt es viele Stellen, wo die Kamera so eine relativ zeitgenössische dokumentarische Perspektive einnimmt, wo man eine starke Subjektive der Kamera merkt, die irgendwie der Protagonistin folgt, aber sehr als sehr bewusste Bewegung der Kamera und dann wandelt sich der Film aber irgendwie immer mehr zu einer Form von so Psycho-Horror, der irgendwie der ins Fantastische geht und wo auch alles möglich ist und wo der Horror eigentlich auch dann immer mehr rausweicht.
Ja, mir ging es mit dem Film ein bisschen anders. Also das ist ein Film, den ich gerne auch mögen würde oder zumindest ein bisschen verteidigen wollen würde. Aber ich kann irgendwie doch nicht vergessen, wie sehr er mich doch auch genervt und gelangweilt hat, während ich ihn gesehen habe. Er hat einige sehr gute, hat einige schöne Szenen am Anfang, die so ein Pool spielen und so eine Teenie-Party darstellen mit Lightshow, Schwarzlicht, was eh super ist. Und ja, so ein bisschen Stroboskop-Effekte, lauter, irgendwie auch ganz okayer Elektromusik. Das sind Szenen, die mir ganz gut gefallen haben. Ich mochte auch die jungen Darsteller, zumindest die meisten, ganz gerne, wie sie so interagiert haben. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es besonders, also, vom Leben abgeschaut ist, sozusagen. Manches davon wirkt irgendwie, auch das Milieu ist mir nie so ganz klar geworden, sind die junge Leute heute wirklich so und ich bin so weit weg von ihnen oder so.
Vielleicht eher dem Kino abgeschaut als dem Leben abgeschaut, wenn man so.
Ja, so halb zumindest. Also mir war zum Beispiel nicht klar, also es geht vor allem so um das eine junge Mädchen, das dann diesen Nachtmahr irgendwie halb erschafft, halb ihm begegnet. Und sie hat zwei Freundinnen und die drei hängen oft zusammen rum. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da tauchen dann so zwei andere auf. Ziemlich am Anfang, also ein Junge und ein anderes Mädchen, die setzen sich so an den Rand des Pools und die sehen dann irgendwie ganz anders aus als die anderen, nämlich so ein bisschen subkulturell, gefärbte Haare, viele Piercings und so. Und ich dachte dann erst, also vielleicht ein bisschen geprimed aus amerikanischen Teenie-Filmen, es wird dann irgendwie so ein bisschen zu Girlies gegen Goth oder so. Aber das war's dann gar nicht. Da gibt's irgendwie gar keine Differenz zwischen diesen Gruppen. Die sind alle irgendwie befreundet. Es gibt ein paar eifersüchtige Laien. Aber irgendwie habe ich schon auf dieser Ebene, also welche Lebenswelt soll das darstellen? Welche auch ein bisschen subkulturellen Codes sind da? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Film da irgendwie das nicht so richtig zu fassen bekommt oder zumindest nicht so richtig vermittelt bekommt. Aber das hätte ich ihm geschenkt, weil ich ja wie gesagt auch die meisten von diesen jüngeren Darstellern eigentlich ganz gut finde. Aber andere Sachen funktionieren da wirklich überhaupt nicht, finde ich. Zum Beispiel das Elternhaus von der Hauptfigur. Also es geht auch dann viel um die Konflikte, die sie mit ihren Eltern hat. Die Eltern sind extrem empathielos. Also wirklich krass empathielos. Und ich meine, das kennt man auch aus vielen Filmen, dass Eltern so dargestellt werden. Vielleicht gibt es auch im echten Leben Eltern, die so sind, wer weiß. Aber ich finde, in dem Film wird das überhaupt nicht real, also irgendwie nachvollziehbar gemacht, warum die so sind. Ich meine, gut, sie sind ein bisschen genervt davon, dass die erste Szene, in der sie auftauchen und in der sie die Eltern beim Sex stört, die ist gut. Das hat mir gefallen. Und da kann man auch sagen, ja gut, jetzt hat sie beim Sex gestört, deshalb rächen sie sich an ihr. Das ist aber die einzige Motivation, die ich ihnen irgendwie zugestehe.
Naja, das Mädchen, die Protagonistin des Films, ist eben dieses 17-jährige Mädchen, das irgendwie für mich schon auf eine Art und Weise nachvollziehbar gestaltet ist, dass ich auch die Reaktion und den Umgang der Eltern mit ihr verstehen kann, weil sie ist eine unheimlich egozentrische, wird dargestellt als jemand ohne jegliche Interessen, ist irgendwie so, hat halt etwas von so einem Teenie-Horror. Also es ist irgendwie, es gibt keinerlei Verhältnis, das da aufgebaut würde zwischen also auch kein interessantes Leben, mit dem das gefüllt wäre. Also ich habe auch mit den Figurenkonstellationen durchaus meine Probleme, aber ich glaube nicht, dass es an der Motivation des Verhältnisses der Eltern zum Kind mangelt in dem Film. Es sind eher so, dass der auf so vielen verschiedenen Ebenen immer wieder, dass die Sachen so aneinander vorbeischrammen, dass es eben nicht, dass man immer wieder rausgerissen wird aus dem jeweiligen Setting oder aus der jeweiligen Stimmung.
Ja, also mich hat das schon gestört, dass die Eltern so assi sind. Also
das kann doch produktiv stören. Also es ist,
ja, aber dazu haben sie dann doch zu wenig daraus gemacht. Also das Elternhaus wird
auch
so ein
bisschen. Ich finde das Spiel auch nicht so interessant von denen.
Ja, die machen das. Also die Eltern sind sicher der größte Schwachpunkt im Film, aber leider auch nicht der einzige. Eine Sache, die mir noch gefallen hat, war dieser Nachtmahl selbst, weil der Film sich wirklich traut, ihn zu zeigen, also in seiner ganzen digitalen Pracht. Also man sieht wirklich, wie er geformt ist, an welche berühmteren Film-Monster-Vorbilder ein bisschen erinnern soll.
Aber ist der digital?
Du meinst, der ist analog?
Nee, ich hatte den Eindruck, das ist eine modellierte Figur.
Ich glaube, teils, teils. Ich denke, dass manche Szenen vielleicht wirklich mit Kostüm gedreht sind. Aber es waren auch schon auf jeden Fall auch 3D-Modeling und so weiter genannt. Ich weiß auch nicht, ob der komplett modelliert ist. Dafür, bei so einem Low-Budget-Film, wäre das ein bisschen schwierig gewesen. Aber der ist irgendwie, sieht schon trashig aus, das soll er wahrscheinlich auch.
Ich mag den sehr gern.
Ja, dass sie ihn ganz zeigen und so, und wie er da vor dem Kühlschrank sitzt, das sind alles ganz, ganz schöne Momente in dem Film. Ja, aber ich glaube, ein Film, der 88 Minuten ist und in dem eigentlich viel passiert, handlungsmäßig, der sogar noch so Zeitschleifengeschichten und so hat, in dem sollte einem nicht langweilig werden, aber mir wurde schon ziemlich langweilig.
Ja, der Film hat nicht die durchgehenden Stärken, aber ich finde, ich konnte dem ersten Mal an mehreren Stellen einiges abgewinnen und ich fand, dass der mehr versucht als andere Filme. Also ich habe mich zum Beispiel über so einen Film wie Der Staat gegen Fritz Bauer, der hier auf der Piazza Grande lief, so einem Repräsentationskino, habe ich mich halt viel mehr aufgeregt und das finde ich irgendwie, also das ist so viel erwartbarer und so viel langweiliger, dass ich da irgendwie da habe ich mich auch gelangweilt, ja, und dabei sind da irgendwie ist da alles investiert, damit man sich irgendwie nicht langweilt, damit es irgendwie eingängig ist, damit es irgendwie damit es alles aufgeht. Und da finde ich irgendwie, da ist mir die Langeweile in der Nacht mal irgendwie lieber.
Also das schaue ich mir gar nicht an, natürlich.
Was vielleicht noch eine Verbindung, die man ziehen könnte von der Nachtmahr zu irgendwie jüngerem aktuellen Kino, das hier in Locarno lief, wäre zu Don Juan, weil der auch vor allem am Anfang Party, eine, wie ich finde, sehr schöne Partyszene inszeniert. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, Don Juan ist ein relativ spezielles Projekt, weil es ein Projekt ist ein französischer Film von Vincent Macaigne, der ist ein Schauspieler Es ist sein Regiedebüt, aber es ist ein Film, das initiiert ist von der Comédie Française, also im französischen Staatstheater, und mit bestimmten Restriktionen. Da muss man sich jetzt nicht, müssen wir jetzt nicht reflektieren, was ist irgendwelchen Restriktionen geschuldet, aber es ist eine Inszenierung von dem Theaterstück mit den mit den Schauspielern aus dem Theaterstück. Und es ist aber ein Film, der sehr bedacht ist darauf, filmisch aufzulösen. Also es ist jetzt keine Theaterinszenierung, die irgendwie abgefilmt wäre oder sowas, sondern es ist schon ein Film. Und wie gesagt, die Beziehung zu Der Nachtmahr ist jetzt nicht sehr groß, aber es gibt eben diese auch so eine Partyszene, die extrem viel auch mit Lichteffekten arbeitet, und das ist vielleicht der einzige Punkt, wo irgendwie so eine kleine Überschneidung ist, und das war's dann auch schon, aber dachte, könnte man die Gelegenheit nutzen, um noch ein paar Worte über Don Juan zu verlieren.
Ja, es gibt diese tollen so Lasereffekte, ja. Eigentlich, also so farbige Laserpunkte, die so auf Gesichtern vibrieren, auch manchmal so explodieren. Also ich mochte auch diese Partyszene am Anfang wirklich sehr gerne. Das ist eigentlich eher eine Orgien-Szene als eine Partyszene. Es beginnt auch mit so einer, ja, eigentlich so einem Gangbang-Szene, die sich dann so eine Disco fortsetzt. Dann stellt sich aber heraus, dass das alles in einem Hotelzimmer eigentlich spielt. Ja. Das ist natürlich ein bisschen ein absurder Raum, ist auch gedacht, dass das absurd ist. Das ist ein Film, der, finde ich, schon auch viele strukturelle Probleme hat und auch in einzelnen Inszenierungsdetails Probleme hat. Aber irgendwie war mir doch sympathisch, eigentlich schon eher von dieser Partyszene oder Orgien-Szene her gedacht. Also die Idee, wie da versucht wird, eine Idee von wie das eben auf Englisch heißt das Debauchery. Ich weiß nicht, da gibt es irgendwie so ein richtiges gutes deutsches Wort dafür. Also eine Idee von
Exzess, oder?
Von moralischer Überschreitung auch und von sexueller Amoral, die aber eben nicht, also wieder als Swingerclub oder so weggedrückt wird an Renner, sondern die wirklich irgendwie noch eine Herausforderung ist für Gesellschaft. Das ist der Film so am Anfang versucht, sowas darzustellen. Also eine asoziale Form von Orgie. Also asozial in dem Sinne, dass es noch irgendwie eine Herausforderung sein soll für das, für die bürgerliche Mitte der Gesellschaft. Und das ist irgendwie was.
Wodurch wird es zu einer Herausforderung? Was meinst du?
Ja, erstmal behauptet der Film, dass es eine Herausforderung ist, dass dann da irgendwie, wenn so Ku Klux Klan-artige, Ordnungskräfte vor der Tür stehen, wo man sich auch denken kann, das könnte auch Pegida sein oder so, die dann irgendwie sagen, jetzt ist aber mal Schluss, jetzt machen diese, es geht halt durcheinander mit Hetero-Homosexualität, das ist ununterscheidbar, das gibt eben so eine Idee von
wobei man dazu sagen muss, vielleicht schon, dass Don Juan ausschließlich heterosexuell ist.
Ja, er ist ausschließlich heterosexuell. Und er weist auch das Begehren, das homosexuelle Begehren von einer anderen Figur, die so ein bisschen seine Diener ist, ab. Also das ist klar, dass er das auch merkt, dass der eigentlich was von ihm will, und das lässt er nicht zu. Das ist klar, da gibt es so eine Sperrung, die aber vom Film auch irgendwie benannt wird. Also das ist irgendwie nichts, was heimlich passiert. Und ein Film, an den ich ja denken musste, war dieser Abel Ferrara-Film über Strauss-Kahn, der ja auch mit dieser tollen Orgien-Szene beginnt und wo eigentlich auch wie in Don Juan der Rest vom Film dann eher so ein bisschen so ein Nachklang dieser ersten Orgien-Szene ist. Man merkt natürlich schon, dass Abel Ferrara ein deutlich besserer Regisseur ist und da irgendwie viel mehr daraus macht. Auch aus dieser Ernüchterung gerade, was passiert, wenn die Party vorbei ist und man trotzdem noch weiterleben muss. Noch ganz Abgründige dieser Orgie ist natürlich was ganz anderes als bei Don Juan. Das war so eine Assoziation, die ich hatte, dieser Strauss-Kahn-Film von Ferrara, an dem, wenn man diese Assoziation nimmt, muss dann Don Juan scheitern, aber er hat dann doch irgendwie auch später noch, fand ich, eine ganz atmosphärische Szene, die ich wirklich mochte, also so eine Bootsszene, die sehr schön gemacht ist. ja, der, er bekommt dann irgendwie so einen Hang ins Elegische, der, der mir nicht so gefallen hat. Also, dann kommt immer wieder öfter Mozart auf die Tonspur und, ja, so zerdehnte Szenen, wo sich der Bedienstete und Don Juan anblicken und, ja, das man zerfasert ja ein bisschen auf uninteressante Art, aber irgendwie war mir doch einiges sympathisch an dem Film.
Ich konnte ihm auch durchaus was abgewinnen, wobei ich nicht, wobei vielleicht weniger als du, weil ich eher größere Schwierigkeiten hatte mit den Schauspielern. Das ist szenenweise sehr unterschiedlich, aber ich fand es einfach kein besonders interessantes Verhältnis. Es geht eigentlich sehr stark um, also jetzt bei der Figur von Don Juan geht es eigentlich sehr stark um um Körperlichkeit. Er ist irgendwie von Tattoos übersäumt, die aber mit dem Wasser irgendwie, sobald er irgendwie mit Wasser bespritzt ist oder irgendwie nass wird, gehen die auch wieder ab. Es geht eigentlich sehr stark irgendwie um sein Verhältnis zu Begierde, Lust und um eben irgendwie wie er Frauen rumkriegt, wie er sie irgendwie wie er um sie wirbt. Und ich finde eigentlich, dass sein Verhältnis, sowohl das Verhältnis von der Figur zu ihrem Körper als auch zu ihrem Einsatz im Verhältnis zu den Frauen, das ist für mich, da gibt's irgendwie so etwas, was zu reibungslos ist. Also irgendwie ist es nicht so interessant. Bei Weitem finde ich die Nebenfiguren eigentlich interessanter. Und
ja, das stimmt. Also als Verführer ist er nicht besonders interessant. Und es geht dann doch sehr stark vom Theaterstück her um die amorösen Verwicklungen. Daraus macht er tatsächlich ziemlich wenig. Also, ich finde wirklich eher in einzelnen Szenen stark. Zum Beispiel gibt es eine Szene, in der unterhält er sich mit einem dieser Mob-Figuren, also der mit Kugelzahnartig.
Ja, das ist eine tolle Szene. Ja,
da unterhalten sie sich in so einem Fastfood-Restaurant. Und dieser andere, also dieses Mob-Mitglied, isst Pommes und sie sehen auch nicht allzu appetitlich aus. Er beugt sich über sie.
Er stopft sie nur Ellenbogen. So in sich rein.
Ja. Also solche Sachen, da macht es dann auch plötzlich Sinn, diese Don Juan-Geschichte in die Gegenwart zu verlegen, wenn es dann mit solchen Schauplätzen plötzlich konfrontiert wird, diese Theatersprache, die fast durchweg auch gesprochen wird in dem Film.
Ja.
Dann macht Sinn in vielen anderen Szenen leider nicht ganz so sehr.
Ich habe tatsächlich auch weniger Probleme mit der Sprache. Also das hatte ich irgendwie so ein bisschen erwartet, als ich da irgendwie gemerkt habe, dass es damit beginnt. Und in der Ankündigung, als ich den Film gesehen habe, gab es eine kurze Einführung. Da wurde auch angekündigt, dass irgendwie der Text eben im Original belassen werden musste. Dass das irgendwie Teil der Aufgabe quasi war dieses Projektes. Das hat sich für mich... Das hat sich für mich nicht zu einem Problem entwickelt, wobei ich eher den Eindruck hatte, dass immer wieder stellenweise das ist auch ein blöder Vorwurf, aber dass der zum Teil eher im Schauspiel manchmal so eine Theatralität hat durchbrechen lassen. Also es war auch nicht durchgehend, aber in manchen Momenten, dass man irgendwie merkt, irgendwie da muss jetzt noch zu viel gesetzt werden, da stimmt das Verhältnis von Körper zu Kamera zu narrativen Fluss zu Montage nicht so ganz. Mhm. Aber das ist zu den Filmen gehört, den man was abgewinnen kann.
Wir können ja zum Abschluss noch
ein paar Eindrücke.
Also ein paar Eindrücke der Peckinpah-Retro schildern, die wir, glaube ich, beide hier recht intensiv verfolgt haben. Was also einfach toll ist, diese Filme entweder neu im Kino zu entdecken oder wieder zu sehen in größtenteils sehr schönen Filmkopien. Für mich passt das auch irgendwie gut in das Festival, das ich bisher habe. Also ich suche ein bisschen nach wirklich nach so hochdynamischen Filmen, nach sogenannten hochenergetischen Filmen. Vielleicht auch, weil ich durch Peckinpah darauf geprimed bin. Also irgendwie habe ich dieses Jahr wenig Lust auf sozusagen sehr strenges Festivalkino auf karges, also auf diese ausgestellte Kargness, die auch gute Festivalfilme manchmal haben. Wenn man sich dann,
wobei ich dieses Jahr auch noch gar nicht so entdeckt habe. Also es gibt, glaube ich, welche, aber da habe ich die Filme dann, glaube ich, eher gar nicht so absichtlich nicht gesehen. Ne?
Ja, jetzt, während wir reden, wird gerade der Chantal Ackermann-Film gezeigt. Das wäre wahrscheinlich so ein Fall. Vielleicht kein Zufall, dass wir stattdessen dieses Gespräch aufnehmen. aber wenn man sich dann irgendwie so einen Peckinpah-Film anschaut, wo wirklich in jeder einzelnen Szene irgendwie, wo man wirklich sieht, dass dann in jeder einzelnen Szene der Regisseur irgendwie noch eine weitere Idee reingepackt hat, noch eine weitere, auch Schauspielintensität kommt. Dagegen, dann fällt es mir zumindest schwer, mich danach irgendwie in so diese absichtsvoll reduzierten, nüchternen, klassischen, sozusagen, Festivalfilme zu setzen. Deshalb suche ich auch außerhalb der Retro eben sowas wie den Schulawski, den Josseliani, wo wirklich viel auch passiert einfach und also wie viele in jeder Szene neue Ideen kommen. Natürlich möchte ich jetzt nicht sagen, dass das andere nicht gilt. Ich denke, in anderen Festivals wird es mir wieder anders gehen. Aber in diesem Festival möchte ich irgendwie diese Peckinpah-Intensitäten auch in der Gegenwart aufspüren.
Wobei das so klingt, als seien die Peckinpah-Filme irgendwie so auch so schnell. Die sind ja zum Teil, die sind ja wirklich sehr unterschiedlich. Also muss man sagen, es ist die sind nicht, also das ist erstmal das Schönste, finde ich, für mich, ist irgendwie diese Vielfalt seines Schaffens hier zu entdecken und Filme zu gucken, die ich nicht kannte. Und sowohl bei den Western als auch bei anderen Filmen, wir haben einen Kriegsfilm gesehen und irgendwie Agenten-Thriller, wobei ich weiß nicht, ob die Genrebezeichnung so überhaupt da so wirklich helfen, weil die Filme auch jeweils sehr stark aus so den aus den ganz klassischen Konstellationen ausbrechen und vor allem durch die Haltung und durch die Struktur und durch die Dynamiken eigentlich eher auch dagegen arbeiten. Also ich finde, für mich war sowohl filmisch, also auch von der Kopie her gestern The Killer Elite ein ziemliches Highlight. Es war so eine komplett extrem rotstichige Kopie, aber die hat für mich irgendwie also sehr gut funktioniert. Also ich habe das extrem genossen, den Film auf diese Weise zu sehen.
Ja, Killer Elite ist ein erstaunlicher Film mit einem sehr eigenartigen Rhythmus, der sich irgendwie für manche Sachen wahnsinnig viel Zeit nimmt, die andere Filme in einer kurzen Montagesequenz abgehandelt hätten. Zum Beispiel die Rekonvaleszenz von James Caan, der am Anfang in Knie und Ellenbogen geschossen wird und dann wieder trainiert werden muss und gerade so die ersten...
Und eigentlich gar nicht trainiert werden muss. Also es ist auch sehr, es ist schon ganz schön, dass, also man hat irgendwie einen Agenten, der wird am Anfang verletzt und er will unbedingt wieder fit werden, aber eigentlich arbeiten alle dagegen. Und seine Auftraggeber, er arbeitet für irgendwie so eine private Agentenfirma, also es ist nicht ganz klar für wen genau, aber es ist auf jeden Fall eine klare so halblegale Konstellation und er kriegt auch so Besuche im Krankenhaus, die ihm irgendwie sagen, dass er dass es klar ist, dass er abgeschrieben ist und dass er auch nichts dran ändern soll. Und man verbringt dann tatsächlich mit dieser, also gefühlt ist es irgendwie ein Drittel des Films, geht es um diese Rekonvaleszenz und darum, wie er irgendwie sich wieder aufpäppelt und auf eine, finde ich, sehr schöne Weise geschildert, weil das nicht, weil der Teil, in dem er dann die Martial Arts, das Martial Arts Training macht, das ist wirklich der allerkleinste Teil, wo man irgendwie sowas, so eine Dynamik reinbringen könnte von irgendwie erfolgreichem Training. Und vorher verbringt man eigentlich die meiste Zeit mit dem Erfolglosen, mit seinem andauernden Scheitern im Umgang mit seinem Körper, auch beim irgendwie Einschenken von Champagner mit seiner neuen Freundin. Und da gibt es irgendwie, es gibt so extrem lange und extrem schöne Szenen des Scheiterns.
Ja, das ist wirklich ein extrem unheroischer Film, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass jetzt unbedingt jetzt der Held dekonstruiert werden muss. Das ist ja trotzdem noch James Caan, der irgendwie ein Tough Guy ist und am Ende natürlich auch triumphieren wird. Aber es ist einfach, man merkt immer, dass der Film nimmt immer wieder komische Abkürzungen, manchmal aber öfter komische Umleitungen, Umwege. Es gibt auch einfach tolle Miniaturen, zum Beispiel, wenn ein vertrottelter Polizist plötzlich auftaucht, der dann eine Bombe in die Hand gedrückt bekommt und dann davon wackelt. Es ist auch eine Szene, die aus dem Nichts kommt und auch nicht wirklich irgendwo hinführt. Es ist einfach ein sehr...
Und dann irgendwann im Off irgendwie gelöst ist.
Ja, es ist auf den ersten Blick ist es eigentlich unter den Peckinpah-Filmen eher so ein konventioneller Film, weil er, oder auch weniger ambitionierter Film, weil er ein bisschen so auf die Martial-Arts-Welle der frühen 70er aufspringt und an der Oberfläche so ein bisschen eine banale Agentengeschichte erzählt. Aber also was der Peckinpah daraus macht, ist wirklich großartig. Auch wirklich in einzelnen Szenen am Anfang zum Beispiel, wenn er mit seinem Partner, der sich dann als irgendwie Bad Guy herausstellt, sitzt er im Auto und dann stellt sich heraus, dass die Frau, mit der er in der Nacht vorher geschlafen hat, eine Geschlechtskrankheit hat. Und der Partner beginnt dann zu lachen. Und der lacht dann wirklich 2 Minuten, nicht exzessiv.
Also, es ist ein wunderbares Lachen von Robert Duvall, ja.
Ja, das ist wirklich eine unglaubliche Szene.
Ja, ich kann es auch kaum fassen, als ich das gesehen habe.
Er setzt immer wieder neu an zu lachen. Und denkt, jetzt kann er es nicht nochmal toppen, aber der nächste Lachanfall toppt es dann nochmal.
Und auch als die Szene eigentlich vorbei ist, wird nochmal gelacht. Also das ist... überhaupt ist natürlich, finde ich schon, das ist was sich durch so Peckinpah-Filme natürlich durchzieht, das ist vielleicht auch das, was bekannt ist, aber mir nicht so in Erinnerung war, ist die extreme Zärtlichkeit dieser Männerfiguren und deren ständige Lächeln. Eigentlich sitzt den, also auch sehr traurigen Figuren, sitzt die ganze Zeit so eine Form von verschmitzten Lächeln auf. Also kennen wir auch bei Pat Garrett und Billy the Kid, wie irgendwie diese Billy the Kid-Figur, die irgendwie den Tod geweiht ist und die ganze Zeit irgendwie nur so knapp entkommen kann und absolut vor so einem relativ desolaten Leben steht. Man sieht ihn trotzdem die ganze Zeit nur mit einem Lächeln im Gesicht.
Ja, Pat Garrett ist ein großartiger Film. Das ist einer von denen, die ich schon vorher kannte, aber in so einer tollen Kopie habe ich ihn auch noch nie gesehen gehabt. Und Pat Garrett und Billy the Kid ist wahrscheinlich auch sein düsterster Film. Der hat mich wirklich wieder ziemlich mitgenommen, auch gerade so die letzte halbe Stunde ungefähr, wo es noch deutlicher wird, dass es jetzt alles auf den Tod zuläuft. Dann gibt es diese Sexszene, also wo noch einmal irgendwie so ein letzter Moment von Intimität, der von draußen schon der Tod in Form von Pat Garrett, James Coburn, der fantastischer Schauspieler ist, sich nähert. Also das ist sicherlich wahrscheinlich die halbe Stunde in dem Festival, die mich am tiefsten nochmal getroffen hat. Also ich glaube, der Film, der mich am meisten überrascht hat, weil ich noch nicht kannte vorher, ist The Iron Cross.
Ja, Steiner, das eiserne Herz. Ja, das ist ein eiserne Herz, eiserne Kreuz. Da war ich auch völlig baff. Also das ist irgendwie so eine Form von Kriegssatire. Die Protagonisten sind Nazis. Und man hat irgendwie, es geht irgendwie darum, worum geht's eigentlich? Es ist irgendwie so ein Auseinanderfallen und gleichzeitiges Drang, unentrinnbarer Drang, irgendwie Soldat zu bleiben und weiterzukämpfen.
Ja, und schon auch, es ist schon auch ein Todestrieb natürlich.
Ja.
Das merkt man besonders, wenn also Steiner, die Hauptfigur auch von James Coburn gespielt, ist einmal eigentlich schon im Krieg entronnen und in Senta Bergers Armen. Selbst das hilft nichts. Sobald seine Kumpels wieder in Richtung Front fahren, fährt er mit obwohl er ja kein bisschen an den Krieg glaubt oder erst recht nicht an die Nazi-Ideologie. Man muss dazu sagen, der Film basiert auf irgendeinem, eigentlich eher so einer Lanzer-Geschichte. Also auf, ich glaube, das ist ein deutscher Autor auch, der in den 50er Jahren irgendwie so eine, eigentlich eher so eine Heldenerzählung geschrieben hat, die man auch noch nachspüren, der man auch noch nachspüren kann im Film. In einzelnen Dialogen wird darüber geredet, gehen wir dahin, wo die eisernen Kreuze wachsen und so. Also da ist noch diese Lanzer-Rhetorik, ist da schon noch irgendwie drin in dem Film. Aber sie wird halt komplett desavouiert. Also die wird nicht für einen Moment, nicht für ein Bild lang irgendwie stehen gelassen. Die, also, das ist eigentlich, kippt dann immer so zwischen Schmierentheater und dann aber auch eben diesen tollen Männerfreundschafts, Miniaturen zwischen Steiner und seinen Jungs, die auch alle, also auch die Nebendarsteller, das sind zum Teil viele deutsche Schauspieler mit dabei, auch in den Bad Guy-Rollen Klaus Löwitsch, glaube ich. Aber es sind auf jeden Fall auch tolle deutsche Schauspieler in dem Film. Ja, und der hat mich wirklich, in jeder Szene passiert irgendwas Überraschendes eigentlich in dem Film.
Ja, der ist toll aufgelöst. Der hat tatsächlich nochmal eine ganz andere Dynamik. Also es ist irgendwie so ein Actionfilm, der natürlich überhaupt nicht an die Action glaubt und der auch an vielen Stellen so eine Hyperaktivität irgendwie an den Tag legt und es ist so ein Faszinosum. Also mir fehlen irgendwie schon die Worte.
Das ist auf jeden Fall der Film, der, also von allen Peckinpah-Filmen, die ich bisher kenne, der dieses Genre-Korsett, das alle haben und alle irgendwie auch brauchen, dass der das am meisten auflöst. Also das integriert viel stärker in einzelne Momente, die jetzt einzelne Intensitäten sind, die gar nicht mehr sich auf den Kriegsfilm als Rahmung beziehen. Ja, ich war wirklich auch hin und weg von dem Film.
Ja, vielleicht sollte das der Abschluss sein von unserem kleinen Rundumblick auf das Festival von Locarno 2015. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.